Wie lang ist ein Meter? Diese Frage galt es zu klären, als im Jahr 1735 eine französische Forschungsexpedition nach Südamerika aufbrach. Dort sollten die Wissenschaftler messen, welche Strecke zwischen dem Äquator und dem ersten Breitengrad liegt. Anhand des Ergebnisses wollte man die absolute Länge des Meters definieren. Mit von der Partie war auch der Mathematiker und Astronom Charles-Marie de la Condamine. Er wählte für seine Rückreise einen unerforschten Weg durch Amazonien und irrte in der Folge fast 10 Jahre lang durch den tropischen Dschungel. Unterwegs entdeckte er unter anderem den Kautschuk, den späteren Rohstoff der brasilianischen Gummiindustrie. Die Berliner Klangkünstler Serge Bagdasarians und Boris Baltschun haben Condamines Reise nun auf ihre Art nachvollzogen. Anstelle der natürlichen Wildnis vermessen sie allerdings den Großstadtdschungel von Rio de Janeiro. Anstelle von Kompass und Quadrant verwenden sie Mikrofon und Aufnahmegerät. Geblieben ist der körperliche Einsatz beim Erkunden des fremden Terrains, daher auch der Titel Bodybuilding. Zu Fuß und mit einem Sortiment an ritualartigen Übungen bewegen sich Bagdasarians und Baltschun von ihrem Wohnort in Rio zu dem dreieckigen Platz Lago do Guimarães. Am Ende ihres akustischen Trainings steht ein Ort in Idealform, ein artifizieller Klangkörper, der Fremdes weiter verfremdet und dadurch seltsam vertraut erscheint. Hören Sie nun als Ursendung Bodybuilding von Serge Bagdasarians und Boris Baltschun.
Ich höre den Ventilator nicht.
Und so?
Besser.
Weiter?
Lieber nochmal von vorn. Jetzt stört nur noch dieser metallene Schlag. Das wird schwierig. Vielleicht sollten wir ein anderes Flugzeug nehmen.
Haben wir nicht noch eins ohne Hund? Maschine klingt gut. Zumal der Background, diese Bauarbeiten, sehr schön zu dem metallenen Schlag passen.
Ja, aber der kommt doch jetzt gar nicht mehr vor.
Ja, das stimmt. Vielleicht könnte man die Hunde anstatt der Bauarbeiterschläge einsetzen.
Hier rollt ja eigentlich der Bus schon durchs Bild und überfährt quasi die Schläge. Ich meine das Bauen.
Apropos, das Bellen wirkt jetzt eh etwas künstlich. Lassen wir den Hunden noch mal etwas mehr Raum.
Viel zu lang. Das reicht vollkommen. Wo waren wir stehen geblieben?
Ladera Domerelisch, Ecke Rua Emirante Alessandrino.
Richtig, dann lass uns von hier aus weiter. Was machst du da?
Hier war deutlich mehr als die anderen. Ich wollte nur noch mal hören, ob wir tatsächlich den besten Wagen hinabrollen lassen.
Na, Hauptsache, es erschließt sich das Gefälle.
Gut, dann noch mal von hier bis zum Kino. Ordnung. Nichtsdestotrotz würde ich gern nochmal zurück zum Anfang. Ich frage mich, ob das Mädchen, das in den Pool springt und mit ihrer Mutter auf Holländisch spricht, nicht auf die falsche Fährte führt.
Lisa, komm!
Schneid den Dialog doch einfach raus. Hätten wir. Und was machen wir mit dem Hahn?
Mit welchem Hahn?
Der krähende Hahn kurz vor dem Sprung in den Pool?
Der ist mir gar nicht aufgefallen. Aber lass ihn doch ruhig krähen.
Ich frag mich, wie man einen Hahn in Verbindung mit Brasilien bringt.
Gar nicht. Man nimmt ihn einfach hin. Und davon abgesehen...
An dieser Stelle möchte ich der kurzwährenden Freude ob der außerordentlichen Stimmgewalt des Hahns einige bemerkenswerte Gesichtspunkte zum nachhaltigen Erkenntnisgewinn hinzufügen. Zunächst ist das Krähen ein veritabler, wenn auch etwas unpräziser, Indikator der Zeit, vernimmt man es doch vornehmlich morgens sowie vereinzelt zu fortgeschrittener Stunde. Ein durchaus nützlicher Hinweis bei dem Versuch einer tageszeitlichen Einordnung der soeben gehörten Passage. Unter Verhaltensforschern dürften derlei Spekulationen dagegen wohl kein Gehör finden. Sie verstehen solche Lautäußerungen vor allem als ein Mittel zur Kennzeichnung des Reviers. Im Zusammenhang mit territorialen Ansprüchen möchte ich aber noch auf eine andere Bedeutung des unterschiedlich laut zu hörenden Rufs hinweisen. Lässt er sich doch mit etwas Übung als reines Schallsignal und somit als Pendant zum Echolot begreifen, womit wir uns den Vorteil verschaffen, den Aktionsradius sowohl des Hahns als auch der Künstler ermitteln zu können. Man sollte sich jedoch hüten, das Geschrei lediglich in Verbindung mit einer gewissen aufspürerischen oder forschenden Haltung zu hören, denn bei dem einen oder anderen dürfte gelegentlich der Wunsch aufkommen, dem als aufdringlich empfundenen Ton mit einem messerscharfen Schnitt durch die Kehle ein jähes Ende zu bereiten, um der Ruhe willen. Doch auch postmortem gelingt es dem Hahn, unsere Sensorik zu stimulieren. Er erregt dabei weniger die Ohren als vielmehr den Geschmackssinn, versorgt das Hausgeflügel uns doch seit eh und je mit Fleisch, bei dessen Verzehr das Kikrikü, wenn überhaupt, nur noch eine rein mentale Rolle spielt.
Stopp mal kurz. Die Frau mit ihren Latschen erinnert mich daran, dass man unsere Schritte gar nicht hört. Obwohl wir die Strecke ja selbst laufen.
Naja, eigentlich simulieren. Die Passage besteht doch aus statisch aufgenommenen Teilen.
Ja, das ist aber für den Hörer zweitrangig. Wir sollten den Gang noch durch unsere Schritte ergänzen. Die sind gut. Lass uns die mal eine Weile in Verbindung mit der Passage hören. viel besser.
Ich bin mir jetzt nur noch nicht ganz sicher, ob der Zeitverlauf so schon stimmt.
Das kann man doch anhand des Weges von hier zum Heinrichplatz überprüfen. Mithilfe der Schritte können wir dann die einzelnen Ereignisse abgleichen.
Dann müssen wir unsere hiesige Schrittfrequenz aber drosseln. Bei der Hitze in Rio geht man ja nun deutlich langsamer.
Wir verlassen unser Zimmer, das sich im ersten Stock des Hauses Capacet befindet. Gehen die Treppe hinunter, vom Aufenthaltsraum durch den Frühstückssalon, hinaus in den kleinen, das Haus zur Hälfte umgebenden Garten, am etwa 6 Quadratmeter großen Pool. Dann die Steintreppe hinab, an einer roten, brummenden Klingelanlage vorbei, durchs Eisentor, raus auf die Kopfstange pflastert das Madeira do Marais. Das Grundmaß des Hauses befindet sich in den Garten. 16 Schritte Richtung Westen, zur Rechten. Eine einzelne, aus Ziegelsteinen gemauerte Garage. Wir laufen eine leichte S-Kurve, die sich über insgesamt 60 Meter erstreckt. Das entspricht in etwa einem Drittel des gesamten Waldes. Zweiten Bogen angelangt, wird die Gasse etwas breiter. Rechts eine alte geziegelte Mauer mit einem dahinterliegenden abschüssigen, schwer zu überblickenden Terrain. Links Bäume aus großzügig bemessenen Grundstücken. Am Ende dieser Passage befindet sich zu unserer Linken ein großes Anwesen in einem von 1 Meter hohen Eisenzaun und bewacht von den Wänden. S-Kurve verlassen, gehen wir nun weitere 60 Meter geradeaus Richtung Nordwest. Das Gefälle ist hier merklich stärker ausgeprägt. Zur Linken parken 3 Autos. Rechts befindet sich eine Reihe von kleineren Häusern. Allesamt drin vorgarten. An der Ecke zur Ruhr Almirante de Champagne. Eine prunkvolle Villa mit einer Vielzahl von Fensterläden. Wir steigen eine schmale, auf der rechten Straßenseite gebaute und nur wenige Stufen zählende Treppe hinab. Sie gehen auf der Ruhr eine russische Villa weitere 80 Meter Richtung Ost. Die Straße zeichnet sich durch eine Sonne aus. Streckt sich am Ende der Ladera zum Magnetischen Verteil. So springen wir es dann in Sorge 2. In Laufrichtung zu einer Straßenbahn und der anderen Fahrzeuge hinunter ins Tal nach Lade. Auf dem ohnehin schon schmalen Trottoir parken die Fahrzeuge. Zur Linken, etwa einen Meter tiefer zu legen. Entsprechende Gegenspur, die man auf zum Christus führt. Wir erreichen eine weitere Bahnspitze, während die Straße von Arbeit zu ziehen. Es liegt an der kürzesten Seite eines zweischiffigen Platzes. Lago do Guimarães.
Das ist tatsächlich die Dauer des Weges. Von Capacete zum Lago do Guimarães. Und trotzdem. Solange sich kein Gefühl von Hitze einstellt, bleibt das Gesamtbild unvollständig.
Aber genau aus diesem Grund haben wir ja den Ventilator.
Ich höre den Ventilator nicht.
Und so?
Besser.
Weiter?
Lieber nochmal von vorn. Was war das?
Gleich.
Jetzt stört nur noch dieser metallene Schlag.
Das wird schwierig.
Vielleicht sollten wir ein anderes Flugzeug nehmen.
Haben wir nicht noch eins ohne Hund? Die Maschine klingt gut. Zumal der Background, diese Bauarbeiten, sehr schön zu dem metallenen Schlag passen.
Ja, aber der kommt doch jetzt gar nicht mehr vor.
Ja, das stimmt. Vielleicht könnte man die Hunde anstatt der Bauarbeiterschläge einsetzen.
Hier rollt ja eigentlich der Bus schon durchs Bild und überfährt quasi die Schläge. Ich meine das Bellen.
Apropos, das Bellen wirkt jetzt eh etwas künstlich. Lassen wir den Hunden noch mal etwas mehr Raum.
Viel zu lang. Das reicht vollkommen. Wo waren wir stehen geblieben?
Ladera Domarelisch, Ecke Rua Emirante Alessandrino.
Richtig, dann lass uns von hier aus weiter. Was machst du da?
Der bremst hier aber deutlich mehr als die anderen. Ich wollte nur noch mal hören, ob wir tatsächlich den besten Wagen hinabrollen lassen.
Na, Hauptsache es ist schließlich das Gefälle.
Gut, dann noch mal von hier bis zum Kino. In Ordnung. Nichtsdestotrotz würde ich gern noch mal zurück zum Anfang. Ich frage mich, ob das Mädchen, das in den Pool springt und mit ihrer Mutter auf Holländisch spricht, nicht auf die falsche Fährte führt.
Schneid den Dialog doch einfach raus. Gut soweit. Allerdings solltest du das noch einmal von vorn sagen. Das Weiter, das finde ich überflüssig.
Nochmal von vorne. Noch einmal von vorne. Noch einmal von vorne. Noch einmal von vorne. Noch einmal. Noch einmal. Noch einmal. Noch einmal von vorne. In Ordnung, noch einmal. In Ordnung, noch einmal von vorne. Jetzt noch einmal.
Nach dem Ausschalten eines zuvor die gesamte Nacht über beanspruchten, hochtourig laufenden Standventilators ertönt der scheinbar in das nun langsam zum Stillstand kommende Laufrad des Gebläses überblendete allmorgendliche Weckruf eines Hahns, der sich in Gesellschaft zahlreicher die Bäume des Hauses Capacete bevölkernder Vögel befindet. Im Gegensatz zum Hahn, dessen Krähen von Lautäußerungen hiesiger Artgenossen selbst Fachleuten zu unterscheiden schwerfallen dürfte, offenbart sich dem Hörer das Gezwitscher der Vögel als Kulisse fernweh stimulierender Qualität. Dem Ruf nachzuurteilen, muss es sich hierbei um Ameisenschlüpfer handeln, die zu der Familie der Ameisenvögel gehören und somit folgerichtig den Sperlingen zuzuordnen sind. Die vordergründige Empfindung einer scheinbar dörflichen Idylle trügt, vernimmt man doch bei genauerem Hören unweigerlich das permanente Rauschen der Metropole. Mit ein wenig Fantasie und Einfühlungsvermögen mag der geneigte und ambitionierte Hörer sich dabei auch wieder an die zuvor ausgeschaltete, den Schlaf- und Aufenthaltsraum angenehm temperierende, weil ein permanentes Lüftchen produzierende Strömungsmaschine erinnert fühlen. Ein Ereignis reißt uns aus dieser kontemplativen, dem Müßiggang keineswegs abholden Stimmung und versetzt uns in Bewegung. Es ist der Sprung eines vorpubertären Mädchens in einen auf dem Grundstück des die Künstler beherbergenden Anwesens befindlichen Pool. Wasser. Eine willkommene Abkühlung bei selbst so früh am Morgen, auch für südamerikanische Verhältnisse abenteuerlichen Außentemperaturen von 29 Grad Celsius im Schatten und einer Luftfeuchtigkeit von nahezu 100%. Man hört Stimmen. Diejenigen des Dienstangestellten der zu Beginn des 20. Jahrhunderts erbauten Residenz, eines Gastes, der anonym bleiben möchte, sowie der Mutter des sich am Nass erfreuenden Kindes. Sie spielt in dieser Situation eine hervorzuhebende, weil bilinguale Rolle. Während ihre Tochter sie auf Holländisch auffordert, die wohltuende Abwechslung eines kühlen Bades mit ihr zu teilen, unterhält sie sich zugleich mit den beiden anderen Personen auf Portugiesisch. Anders als zu Beginn der Hörführung, der, wie bereits erwähnt, vor allem durch das Geschrei eines nicht zu spezifizierenden Hahns und durch das Quirilieren einiger, dem Namen und Vernehmen nach mit Vorliebe Ameisen verzehrender Singvögel, eine durchweg leichte, unbekümmerte Atmosphäre zu transportieren vermocht hatte, gerät der Hörer nun in einen Strudel die Gemütsruhe herausfordernder Geschehnisse, was den Genuss des aufmerksamen Wahrnehmens jedoch in keiner Weise schmälern soll. Mit zwei Arten unterschiedlichen Surrens werden wir, nachdem wir uns außer Reichweite des Pools samt Beckenrand des Hauses mit der Nummer 48 oder 150 befinden, konfrontiert. Welche dieser beiden Hausnummern nun Anspruch auf Gültigkeit erheben darf, konnte leider nicht abschließend geklärt werden. Bevor wir gemeinsam diese beiden Arten zu differenzieren haben, möchte ich an dieser Stelle hinzufügen, dass die Wirkung einer insgesamt dynamischeren Atmosphäre nicht allein durch die den Parcours charakterisierenden, sorgsam selektierten Phänomene zustande kommt, sondern erst in der Verarbeitung mit Hilfe kompositorischer Techniken sich vollends zu entfalten vermag. Hierbei machen die Künstler unter anderem mehrfach Gebrauch von sogenannten natürlichen und künstlichen Ein- und Ausschwingvorgängen. Im Englischen pflegt man solche Maßnahmen als Fade-in and Fade-out zu bezeichnen. Weniger technisch, sondern ganz klassisch musikalisch, kann man auch von Crescendo bzw. Decrescendo sprechen. Diese Stilmittel sind keineswegs Selbstzweck, sondern sie erfüllen die Funktion, die Idee des Sich-auf-den-Weg-Machens sinnlich wahrnehmbar werden zu lassen. Der Frage nach der Handhabe der Nomenklatur trotzend, widmen wir uns im Folgenden, wie bereits angekündigt, zwei unterschiedlichen Arten von Surren. Die Szene nach dem Pool, in welchen das Mädchen, nun deutlich leiser hörbar, weil bereits in einiger Entfernung erneut hineinspringt, ist gekennzeichnet durch ein künstlich generiertes, lauter werdendes Summen, welches seine Identität einer defekten Klingelanlage verdankt. Dem Timbre der Klingelanlage durchaus verwandt, bezüglich der Herkunft aber von Grund auf verschieden, ist wiederum der zu dieser Tageszeit eher sporadisch erklingende Ruf einer Singzikade. Es handelt sich um die in diesen Breitengraden am häufigsten zu hörende Quesada gigas, die sich von ihren zahlreichen Artgenossen, wie der Name schon andeutet, vor allem durch ihre stattliche Größe unterscheidet. Doch auch den Gesang darf man als ungewöhnlich umschreiben, weshalb wir ihn zum besonderen Gegenstand unserer Aufmerksamkeit machen. Ein Auftakt von ca. 10 Sekunden zunächst, dessen Hauptcharakteristikum eine sich variiert wiederholende Gestalt von kurzen, geräuschartigen, schnell aufeinanderfolgenden Impulsen ist. Diese Phase mündet dann in einen überwältigenden Ruf, der an Intensität und Klangfarbe durchaus mit einer in Schwingung versetzten, hölzernen Lokomotivpfeife verglichen werden kann. Den Abschluss dieser knapp einminütigen Passage, die man als eine kurze Expedition ins Tierreich bezeichnen könnte, wären da nicht der Ventilator, das Hauspersonal, der anonym bleiben wollende Radio France-Korrespondent, die Mutter sowie die sich mit Springen, Tauchen und Schwimmen verlustierende Tochter, bildet ein aggressiv kläffender Hund. Ein schwarzer, deutscher Boxer, der Passanten schon vor deren möglichem Eindringen in sein und seines Herrchens Territorium anbellt und dabei sämtliche Köter der Nachbarschaft regelmäßig anstiftet, sein Kläffen zu einem lärmenden Chor zu vervielfältigen. Zwei Elemente charakterisieren das Bellen dieses Wachhundes. Es ist das in unseren Ohren spitze, unangenehme, einen Schreck einjagende, dank einer infantilen Bezeichnung jedoch der Angst Einhalt gebietende Wuff. Und das damit zwar seltene, aber immer wieder einhergehende, ein Innehalten, also ein im wahrsten Sinne des Wortes Verschnaufen, vorwegnehmende Röcheln. Hin und wieder ist zudem das Springen des Hundes an ein Eisengitter, das, je nachdem aus welcher Perspektive man es wahrzunehmen geneigt ist, ein Gatter oder einen Schutzwall darstellt, zu hören. Die bereits als bedrohlich empfundene Lautstärke des Bellens wird allerdings durch das nun folgende Geräusch qua seiner erschütternden Massivität in den Schatten gestellt. Ein lauter werdendes, tieffrequentes Grollen eines vom naheliegenden Flughafen Santos Dumont startenden Flugzeugs. Die Abhänge der Umgebung verstärken das Wummern zu einem ohrenbetäubenden, auch das Bellen des Hundes übertönenden, extensiven Dröhnen, das sich nur wenige Sekunden, nachdem das Flugzeug über unsere Köpfe hinweggeflogen ist, abschwächt, um sich schlussendlich über den Hügeln von Rios Umland sanft zu verflüchtigen. Die letzten Meter der schmalen, kopfsteingepflasterten und gegen Ende stark abschüssigen Ladera do Mereles erreichend, hören wir das Rattern und Knattern eines der vielen Busse, die sich Tag ein, Tag aus, bergauf die Rua Almirante Alexandrina quälen, um die zahlreich pilgernden Touristen hoch zum Cristo zu befördern. Ich möchte an dieser Stelle Sie, die Hörer, davon in Kenntnis setzen, dass die bis jetzt mit Ihnen gemeinsam zurückgelegte Wegstrecke keineswegs aus beliebig zusammengefügten Versatzstücken bestand. Um dies zu unterstreichen, möchte ich hier ein besonders naheliegendes Beispiel in den Fokus rücken. Dem einen oder anderen dürfte sicherlich nicht entgangen sein, dass das sich im Manöver des Startens befindliche Flugzeug, wie auch der sich bergauf mühende, der Gravitationskraft trotzende Bus in Richtung des Monuments, ein Bild von ungeheurer Symbolkraft vermitteln und dem Zuhörer suggerieren, einer einmaligen Prozession beizuwohnen. Doch dazu später mehr. Nachdem unser Flugzeug einen erfolgreichen Start absolviert hat und dies auch die Wertschätzung des Wachhundes erfuhr, erfreut der jetzt zu beschreibende, unnachahmliche Klang nicht nur die deutschen Autofahrer. Er stammt von einem in unseren Breitengraden extrem selten gewordenen Volkswagen-Bulli vom Typ T2C, im Volksmund auch Petersilienbus genannt, dessen Herzstück ein luftgekühlter Boxermotor ist. Die häufig in der Farbe glänzend schneeweiß gehaltenen und damit zur Personenbeförderung kenntlich gemachten Kleintransporter erfreuen sich in Brasilien einer immer noch ungemein großen Beliebtheit. Aufgrund der so gut wie nicht vorhandenen Reglementierung des Straßenverkehrs und sonstiger die Freiheit des Bürgers eingrenzender Auflagen werden diese Klangschleudern seit nahezu 5 Jahrzehnten originalgetreu, sprich wie zu Zeiten des Generals Ernesto Geisel, also in der Uniform der 70er Jahre gebaut. So ist es auch sicherlich kein Zufall, dass ausgerechnet zu dieser Periode der Militärdiktatur die deutsche Wirtschaft am eifrigsten im Land des Zuckerrohrs investiert hat. Doch anstatt sich hier nun zu verlaufen, schlage ich vor, gemeinsam mit den beiden Komponisten den Kurs in Richtung Lago do Mereles beizubehalten. Nachdem nun noch einmal der Boxer, also der Hund, zu hören ist, jetzt allerdings außer Sichtweite, rollt ein Auto, an dessen Fabrikat sich die beiden Künstler leider nicht mehr erinnern, im Leerlauf bei ausgeschaltetem Motor bergab. Aufgrund des starken Gefälles erreichen solche Vehikel eine zum Teil beachtliche Geschwindigkeit. Eine nicht ganz ungefährliche, aber den Spritverbrauch drosselnde Maßnahme und zudem eine angenehme Entlastung für unsere Ohren. Und weil auch in Santa Teresa der Alltag Alltag ist, rollt noch gleich ein Moped samt Fahrer hinterher, selbstverständlich ebenfalls sich ganz auf die natürlichen Kräfte der Erdanziehung verlassend. Diese gesamte Passage verdeutlicht auf eindrucksvolle Art und Weise die Entstehung von unterschiedlichen Geräuschen bei ein und demselben Klangkörper. In diesem Fall handelt es sich, wie unschwer zu hören ist, ganz allgemein um Fahrzeuge. Dabei machen wir Bekanntschaft mit den beiden Hauptkomponenten des Straßenverkehrslärms, nämlich zum einen mit dem Antriebsgeräusch, wofür insbesondere der jeweilige Motor, in unserem Fall der Boxer, als Verursacher gelten darf. Aufgrund der heftigen Steigung und der damit einhergehenden niedrigen Geschwindigkeit des sich bergauf mühenden Busses hören wir dieses Geräusch in seiner ganzen Exklusivität. Entsprechend verhält es sich auch bei dem im Leerlauf hinabrollenden Vehikel. Hier schweigt der Motor. Stattdessen werden wir Zeugen sogenannter, durch die kopfsteingepflasterte Oberfläche potenzierter Reifenfahrbahngeräusche, die im Zuge des rasanten Hinunterrollens mit einer leichten aerodynamischen Note versehen sind. Bevor wir uns nun weiter in Richtung des mittlerweile nur einen Katzensprung entfernten Platzes bewegen, möchte ich noch einen weiteren bemerkenswerten Punkt bezüglich der soeben skizzierten Geschehnisse zu bedenken geben. Kann es jedoch nicht lediglich darum gehen, dem Hörsinn zu schmeicheln und diesem Genuss eine Prise analytisch-wissenschaftlicher Erkenntnis beizumengen? Dem Aufstieg, wie bereits erwähnt, in Form eines startenden Flugzeuges und eines tapfer den Berg erklimmenden Busses, droht bekanntlich der Fall, dessen immer wiederkehrendes Schicksal wir unweigerlich mit dem Namen Sisyphos verknüpfen. In Verbindung mit dem Aeroplan macht sich aber auch die Figur des Ikarus ganz hervorragend. Wem von unseren Zuhörern aufgrund ihrer Sozialisation oder anderer den Geschmack konditionierender Umstände solch eine symbolische Aufladung missfällt, dem möchten wir eine weniger trockene, aber nicht minder reizvolle Alternative vorschlagen. Nicoles außergewöhnlicher Hitparadenerfolg fliegt nicht so hoch, mein kleiner Freund. Dieser kurze Ausflug in die Mythologie des Abendlandes findet ein berechtigtes Ende in dem Zünden eines alten VW-Käfermotors. Ebenfalls eine Legende, wenn auch einer etwas anderen Genealogie entschlüpft. An dieser Stelle mag man zu Recht den Einwand erheben, dass es sich bei dem wiederholten Einspielen eines Boxermotors um eine gewisse Redundanz handelt. Die Komponisten möchten allerdings, und wie ich meine zu Recht, den eventuell aufkommenden Verdacht einer Fetischisierung von Maschinengeräuschen mit aller Vehemenz von sich weisen und stattdessen den Zuhörer darum bitten zu berücksichtigen, dass sich im Alltag ästhetisch-kompositorische Vorstellungen in Verbindung mit einer erstrebenswerten Stringenz nicht immer in voller Gänze umsetzen lassen. Den trotz alledem nicht ganz von der Hand zu weisenden Bedenken Rechnung tragend, sei hier hinzugefügt, dass die städtischen Busse der Linie Castello Circular dem kritischen Ohr der Künstler zum Opfer fielen und somit keinerlei Berücksichtigung fanden. Darüber hinaus hätten sie äußerst gerne die zwei bereits überquerten, aber für sie, liebe Hörer, leider nicht wahrnehmbaren Ameisenstraßen ins Hörprotokoll mit aufgenommen. Der Versuch scheiterte leider an unzulänglichem Equipment, ein Handicap, welches nur mit den überzogenen Sicherheitsbedenken der ein fremdes Land bereisenden Autoren zu erklären ist. Doch drängt es uns, aus den virtuellen Klangwelten hinauszugehen auf die Straße. Dabei durchkreuzt in der Folge eine, dank der Flipflops nicht zu überhörende, aufgrund des Gefälles leicht in Rückenlage sich bewegende junge Frau das Aufnahmefeld der gerichteten Mikrofone. Bei dem leichten Schuhwerk handelt es sich um einen der Exportschlager Brasiliens aus Naturkautschuk, um landesübliche Gummisandalen, die, anders als synthetisch hergestellte Latschen, selbst bei starkem Regen eine gewisse Rutschfestigkeit garantieren. Der Name der Sandalen verdankt seine Entstehung einer Beschreibung, die man gewöhnlich Onomatopoesie, also Lautmalerei, nennt. Eine Praxis, der wir ja bereits schon beim Kikeriki und beim Wuff begegnet sind. Beim Flipflop lässt sich geradezu exemplarisch die Umwandlung von Energie in hörbaren Schall demonstrieren. Von entscheidender Bedeutung ist hierbei das harmonische, weil periodische Wechselspiel von Fuß und Innensohle. Flip ist demnach das weiche, zarte Klatschen oder besser Zurückschnappen der Innen an die Fußsohle. Flop hingegen das deutlich dumpfere Aufstampfen des Fußes samt Badesandale. An dieser Stelle bietet sich ein Ausflug in die überaus aufschlussreiche Welt der akustischen Physik an. Spezialisten sprechen vom sogenannten Stick-Slip-Effekt, der keineswegs als paronomastische Ableitung des Slapsticks misszuverstehen ist. Bis dato demonstriert man dieses komplexe Zusammenspiel verschiedener Kräfte verhältnismäßig aufwendig anhand einer Filmwiedergabe in Zeitlupe, welche eine mit dem Bogen gestrichene Geigenseite zum Gegenstand hat. Dank unserer detaillierten Beobachtung dürfen wir nun aber die Hoffnung hegen, dass die Demonstration eines Stick-Slip-Effekts in Zukunft durch den simplen, quasi natürlichen Flip-Flop-Gang erfolgt. Zu guter Letzt hören wir die Glocke einer der letzten noch im Betrieb befindlichen Straßenbahnen Rios, der Bonde, läuten, die insbesondere durch den prominenten Auftritt zu Beginn des aus den 50er Jahren stammenden Films auf El Negro jedem Menschen auch jenseits der südlichen Hemisphäre ein Begriff ist. Das nur einen Katzensprung vom Lago do Guimarães entfernte Depot dient zugleich als Museum. Wer sich unter unseren Zuhörern einen Eindruck von dem außergewöhnlichen Fahrgefühl, garantiert durch die großzügige Spurweite von 1100 Millimetern, machen möchte und dabei nicht nach Santa Teresa fahren kann oder will, findet in der Braunschweiger Straßenbahn einen durchaus ebenbürtigen Ersatz. Am Rande sei hier vermerkt, dass die im Zuge dieses Parcours zutage getretenen Parallelen zwischen der Bundesrepublik und Brasilien eine Städtepartnerschaft mehr als nur rechtfertigen. Man kommt nicht umhin, das bisherige Fehlen einer solchen schlichtweg als ein unerfreuliches Versäumnis bilateraler Natur zu empfinden. Nachdem auch die Bahn, wie ein alter Gaul klappernd und schnaufend, ihren Weg fortsetzt und verschwindet, sitzen die Künstler im gut besuchten, nach der heiligen Teresa benannten Kino, das tagsüber auch als Café und darüber hinaus als Treffpunkt der Gendarmen der nebenan befindlichen Polizeidienststelle dient. Dass die Ungeduld eines Motorradfahrers offenbarende, rasante Fahren auf der Trasse der Bonde nebst dem lautstarken Einsatz der Hupe wird zwar von zwei Ordnungshütern registriert, jedoch weder kommentiert noch geahndet, sondern möglicherweise angesichts der sengenden Hitze gleichgültig hingenommen. Die Künstler trinken ihren Espresso und beobachten das Treiben, genau genommen eher ein Warten, das sich unter einem dreieckigen Dach einer Haltestelle auf den drei dort bereitgestellten Bänken auf dem sich dem Cine Santa Teresa gegenüber befindlichen dreischenkligen Platz abspielt. Das war die Ursendung Bodybuilding von Serge Bagdasarians und Boris Baltschun. Eine Produktion von Deutschlandradio Kultur 2011. Bis zur nachfolgenden Sendung hören Sie noch Lago Do, ebenfalls von Serge Bagdasarians und Boris Baltschun. Gewidmet ist dieses Stück dem brasilianischen Komponisten João Teixeira Guimarães. Am Mikrofon verabschiedet sich Markus Gammel. Thank you.